Ich lese Gottes Wort. Der Text für den heutigen Sonntag steht im 1. Korinther, Kapitel 12. Ich lese die Verse 12 bis 27. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht, oder andersherum betrachtet. Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass die sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt es nun auch im Hinblick auf euch. Denn ihr seid der Leib Christi, jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes.
Guten Morgen. Ich habe heute die Ehre, den Johannes dabei zu haben. Wie Steffen gesagt hat, gibt es unterschiedliche Zugänge, wie wir Dinge gut verstehen. Ja, gerne. Und weil es eben auch visuelle Typen gibt, haben wir uns gedacht, wird Johannes, während ich predige, mitzeichnen, also dass ihr auch visuell mitverfolgen könnt. Er macht das spontan, also genau. Ich freue mich drauf. Ich werde ja währenddessen nicht so viel davon sehen, aber ich freue mich drauf, es hinterher zu sehen. Wie Steffen gesagt hat, haben wir uns in den letzten Wochen mit verschiedenen Bildern der Bibel beschäftigt, wie sie Kirche beschreibt, also wie die Bibel Kirche beschreibt, sprich auch, wie Gott Kirche sieht. Und das bedeutet, wie wir Kirche bestenfalls auch sehen sollten. Denn wir glauben, dass Gott diese Welt und Menschen und Kirche geschaffen hat und dass er deshalb auch am besten weiß, wie das alles funktioniert. Wenn Gott also Kirche als Familie beschreibt oder als Getreidefeld oder als Ölbaum oder als Organismus, dann ist das erstens nichts, was wir uns selber ausgedacht haben, wir, die wir predigen, um unsere persönlichen Vorstellungen über diesen Verein hier mal loszuwerden. Dann ist das zweitens etwas, das wir feiern sollten und schätzen sollten, weil es unglaublich gut ausgedacht ist. Und dann ist das drittens etwas, das wir ernst nehmen und in dem wir leben sollten. Genau, und so versuchen wir auch diese Texte zu behandeln, wenn wir darüber predigen. Wir versuchen diese 2000 Jahre alten Texte zu nehmen und zu verstehen und herauszufinden, was Gott uns heute in Potsdam damit sagen möchte. Weil wir überzeugt sind, dass die Bibel von Gott selbst inspiriert ist, dass er sie uns selbst geschenkt hat und dass er durch sie redet. Und das wünschen wir uns in dieser Serie und für diesen Morgen auch. Während ich mich mit diesem Text beschäftigt habe und mir angeschaut habe, was für Aspekte er enthält, ist mir eine Sache aufgefallen, vielleicht euch auch beim Lesen. Und zwar, dass der Text verschiedene Spannungen enthält. Zwischen jeweils zwei Polen. Und zwar sind das, glaube ich, hauptsächlich drei Spannungen. Die möchte ich mit euch heute angucken. Und diese Spannungsfelder begegnen uns einzeln in anderen Kontexten und Gemeinschaften auch. Und die haben schon zu viel Euphorie geführt und auch zu viel Ärger. Und es sind Spannungen, innerhalb derer sich weltweit gesehen gesellschaftlich unheimlich viel entwickelt hat. Und bei denen ganze Gesellschaften und wir selbst auch häufig oft versuchen, die Spannung zu einer Seite hin aufzulösen. Und diese drei großen Spannungsfelder, die uns auch in anderen Gemeinschaften und Kontexten begegnen, haben Kirchen, haben wir alle auf einmal. Und es ist menschlich unmöglich, die gut auszubalancieren und zu lösen. Wie gesagt, verschiedene Zeiten, verschiedene Gesellschaften haben das versucht, sie zu so unterschiedlichen Seiten aufzulösen. Damit sind sie aber immer oder fallen sie auch immer noch von einer Seite jeweils vom Pferd. Und das bedeutet eigentlich immer Leben in ungesunden Verhältnissen. Paulus, der diesen Text ursprünglich an Christen in Korinth geschrieben hat, schreibt, dass Kirche eine Einheit wie ein Organismus aus vielen verschiedenen Teilen oder Mitgliedern ist. Und wie ein Körper aus vielen, vielen einzelnen Körperteilen besteht und wo jedes einzelne Teil in irgendeinem Zusammenhang mit den anderen besteht, steht jedes Körperteil einfach im Zusammenhang mit jedem anderen irgendwie. Und daher ist die erste Spannung innerhalb eines Organismus die zwischen jedem Einzelnen auf der einen Seite und die zwischen der Gemeinschaft aller anderen auf der anderen Seite. Das Bild des Körpers macht auch klar, und Paulus betont das auch immer wieder, dass das Ganze nicht aus 1000 gleichen, exakt gleichen Teilen besteht, sondern dass es aus 1000 unterschiedlichen Körperteilen und Organen besteht, die verschiedene Eigenschaften, Fähigkeiten und Aufgaben haben. Mein Zeigefinger hat andere Aufgaben als meine Nase und meine Nase wiederum völlig andere als mein Knie. Insgesamt formen sie aber alle zusammen, trotz ihrer Unterschiedlichkeit, gemeinsam und auch nur gemeinsam einen zusammenhängenden, faszinierenden Organismus. Eine perfekt konzipierte Einheit. Jeder von euch, der schon mal Teil irgendeiner Gemeinschaft war, sprich jeder von euch, weiß, dass Einheit und Verbundenheit nicht so leicht sind, wenn man sehr verschieden ist. Und das heißt, wir haben die zweite Spannung in diesem Bild für Kirche als Organismus zwischen der Vielfalt einerseits und dem Anspruch auf Einheit andererseits. Oder anders ausgedrückt, zwischen Verschiedenheit und Verbundenheit. Die dritte Spannung ist angedeutet in den Versen 21 und 25. Wo es darum geht, unsere Gaben wahrzunehmen und zu schätzen und sie füreinander einzusetzen. Im Idealfall soll es also ein Geben und ein Nehmen sein, aber solange wir Menschen und Teil dieser Welt sind, wird das Verhältnis von Geben und Nehmen und von Dienen und Dienen lassen niemals ausgeglichen sein. Das wissen wir auch. Und daher die dritte Spannung zwischen den Polen, dienen und bedient werden auf der anderen Seite oder dienen und sich dienen lassen. Ich wiederhole die drei nochmal. Die erste Spannung zwischen jedem Einzelnen, der hier sitzt, zwischen jedem Einzelnen, der irgendwo zur Kirche gehört und der ganzen Gemeinschaft. Die zweite Spannung zwischen Vielfalt und Einheit oder zwischen Verschiedenheit und Verbundenheit. Und die dritte zwischen Dienen und sich dienen lassen. Ich habe gesagt, das ist unmöglich zu lösen, menschlich. Und ich behaupte mal, dass jede Art menschlicher Gemeinschaft mit mindestens einer, aber meistens auch mit mehr dieser Spannungen zu tun hat. Und dass keine es je geschafft hat oder schaffen wird, das gesund oder ausgewogen zu leben. Wir betonen immer eher die eine Seite vor der anderen, weil wir die besser finden oder weil sie gerade besser erscheint, weil das irgendwie fortschrittlicher wirkt und weil wir die andere irgendwie schlechter oder rückschrittlicher finden. Oder wir würden manche Spannungen, wie zum Beispiel Geben und Nehmen, gerne theoretisch gleich ansetzen, aber es funktioniert aus den unterschiedlichsten Gründen einfach nicht. In der Predigt vor 2 Wochen über Kirche als Ackerfeld haben wir gesehen, dass das Potenzial von Kirche für Wachstum und Veränderung grenzenlos ist. Und zwar einmal, weil wir so sehr nicht perfekt sind, dass es immer noch Potenzial gibt für Wachstum und Veränderung. Und andererseits und vor allem auch, und das ist die größte Hoffnung der Welt, weil unser Gott keine Grenzen hat. Und deshalb gibt es Hoffnungen für diese Spannungen, für diesen Organismus, von dem die Rede ist. Die Themen überschneiden sich auch. Manche Aspekte kann man in eher der einen oder der anderen Spannung finden oder zuordnen. Ich habe das jetzt so gewählt und lade euch ein, da mitzugehen. Wir gucken uns die erste Spannung an. Einzelner Gemeinschaft. Ich finde, es klingt ja erstmal gut. Vieles bisschen gibt ein viel oder gemeinsam sind wir stark. Das fällt mir so ein, wenn es darum geht, dass Kirche wie ein Organismus aus vielen Einzelnen ist, die zusammenkommen, gemeinsam viele sind und eine Gemeinschaft bilden. Ich glaube auch, dass Gemeinschaft eins meiner Lieblingskonzepte von Menschsein ist. Und ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Und zum Glück ist Gemeinschaft auch Gottes Konzept von Menschsein. Direkt im ersten Satz sagt Paulus, denkt an den menschlichen Körper, eine Einheit aus vielen Teilen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Es gibt viele einzelne Körperteile. Er spricht von der Hand, vom Auge, vom Ohr, vom Fuß. Und das sind ja nur ein paar. Und zusammen bilden sie diese Gemeinschaft von Körperteilen, die man nicht mehr einfach nur als Ansammlung von Körperteilen bezeichnet, sondern man nennt sie jetzt Körper oder Leib. So wie Kirche auch nicht einfach nur eine Ansammlung von Christen ist, die anderen Interessenten und Fragenden, die ihnen ermöglicht, dazuzukommen und sie einlädt, sondern das Bild vom Körper erzählt uns, dass aus vielen Einzelnen etwas Neues wird. Eine neue Einheit, die mehr ist als die Summe ihrer Einzelteile, wie man ja auch so schön sagt. Alle einzelnen Körperteile bilden zusammen und nur zusammen einen lebendigen, funktionierenden Körper, der in Zusammenarbeit aller seiner einzelnen Teile zum Beispiel etwas sehen, sich etwas überlegen, etwas entscheiden, dann darauf zugehen und es greifen und es auch verändern kann. Viele einzelne Körperteile, die immer auf Abstand bleiben, die bilden diese Einheit nicht, logischerweise. Wenn man sämtliche Körperteile hätte, die es braucht für einen vollständigen Körper, aber die nicht zulassen, dass sie ein Stück ihrer Selbstständigkeit aufgeben, um zu anderen hinzugefügt zu werden, dann gibt es keinen Körper. Also Gemeinschaft ist etwas Starkes, Faszinierendes und wir brauchen sie, so sind wir geschaffen. Und trotzdem muss ich niemandem in diesem Raum erzählen, dass Gemeinschaften uns auch manchmal unglaublich anstrengen und auf die Nerven gehen können. Dass man sich über die Dynamik in einer Gemeinschaft ärgern kann, die man selbst gar nicht so gut findet. Oder weil man merkt, die Gemeinschaft erwartet etwas von mir, was ich selber gar nicht will. Das heißt, das Problem in einer Gemeinschaft von lauter tollen Körperteilen ist, dass die Gemeinschaft nicht immer will, was ich will. Oder dass ich nicht immer will, was die Gemeinschaft will. Das Spannende ist, der Text denkt sehr vom Ganzen her, von der Gemeinschaft aus. Wir heute denken eigentlich eher vom Einzelnen aus. Einzelpersonen, Individuen haben heute ein sehr großes Gewicht. Das fällt uns wahrscheinlich gar nicht mehr so auf. Aber das, was ein Einzelner denkt, fühlt und will, ist bedeutsam und muss ernst genommen werden, auch von sich selbst. Und diesen Ansatz kann man grob Individualismus nennen. Und es ist eine Entwicklung der letzten paar hundert Jahre, dass dieser Individualismus unsere Gesellschaft immer mehr prägt. Dass Einzelne sich gegenüber einer Gemeinschaft behaupten sollen und ihre eigenen Interessen stärker vertreten. Und dass der Wille einer Gemeinschaft, also einer Familie oder einer Schulklasse oder einer Gesellschaft, immer kritischer gesehen wird, der Wille dieses Ganzen, wenn der in Konflikt gerät mit den Interessen eines Einzelnen. Und deshalb hören wir heute so häufig Sätze wie, sei einfach nur du selbst, es muss dir doch gefallen, mach, was du richtig hältst, es ist schließlich dein Leben, oder lass es dir doch egal sein, was die anderen denken, weil es geht um dich. Das klingt für viele von uns vertraut, oder? Aber hört ihr, wie einseitig das auch ist? Ich verteufle diese Entwicklung gar nicht. Das Recht, Einzelner zu stärken und dass ich herausfinden und tun darf, was ich liebe und das ausbauen darf, da bin ich total dankbar für. Und das ist eine unheimlich wertvolle Entwicklung. Aber ich sage einfach nur, dass es einseitig ist, wenn wir nur das hören. Und deswegen lasst uns aufmerksam sein, wenn wir solche Sätze immer, immer wieder hören, die unsere Gesellschaft prägen. Und lasst uns überlegen, ob sie uns auch so einseitig prägen sollten. Finde dich selbst, hör auf dein Inneres, es ist dein Leben und so weiter. In diesen Sätzen steckt meistens etwas Wahrheit, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Und wer sein Leben als Gottes Kind führt, muss diese Aussagen immer wieder an Gottes Aussagen und an seinen Wahrheiten prüfen. Und Gottes Aussagen mehr Gewicht geben als allem anderen. Auch wenn es sich komisch anfühlt, weil wir anders geprägt sind. Was will ich jetzt sagen? Dass jeder Einzelne von uns nicht so wichtig ist wie die ganze Gemeinschaft, dass ein einzelnes Körperteil nicht so wichtig ist wie der ganze Organismus und wir uns viel mehr anpassen sollten. Dass Kollektivismus viel besser ist, also eine Gesellschaft, die viel mehr Wert auf das Wohl des Ganzen legt als auf den Einzelnen. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, dass Kirche eine einzigartige Chance hat, durch den, der sie geschaffen hat und ermöglicht hat, zu einer übernatürlichen Ausgewogenheit zwischen diesen beiden Extremen. Jesus Christus selber fällt auf keiner Seite vom Pferd. Und ich war fasziniert, das in manchen Bibeltexten wiederzufinden. Jesus selber war jemand, der Einzelne unglaublich gut gesehen hat. Während seiner Zeit als Mensch auf der Erde hat er so viele Einzelne angesprochen. Er hat sie aus der Menge heraus gesehen, explizit angesprochen und sie wertgeschätzt. Nicht nur die Massen. Er hat in einer Zeit des Kollektivismus gelebt, wo die Gemeinschaft wichtiger war als der Wille eines Einzelnen. Und er hat in dieser Kultur, wo der Fokus woanders lag, den Fokus auf den Einzelnen gelegt. Er hat zum Beispiel die Geschichte erzählt, in der ein Hirte 100 Schafe hat und eins verliert und die 99 stehen lässt, um das eine zu suchen. Gleichzeitig fordert Jesus uns auf, auf der anderen Seite, uns nicht so viele Sorgen um uns selbst zu machen, sondern uns mit allem und von Herzen für sein Reich, für seine Kirche einzusetzen und zu vertrauen, dass er jeden Einzelnen sieht und versorgt. Wir als Mitglieder einer eher individualistisch geprägten Kultur brauchen einfach ab und zu die Korrektur, dass es nicht nur um uns geht als Einzelne. Und nicht nur um die Verwirklichung meiner eigenen einzelnen Wünsche, gegen die aller anderen und egal, was die sagen, denn es geht um mich. Das ist nicht Kirche. Ein Fuß kann nicht einfach beschließen, dass er nicht zum Körper gehört. Und wenn ein Teil leidet, dann leiden alle mit. Und ein gesunder Körper verfolgt ungefähr am besten ein Ziel auf einmal und nicht 20 Einzelne, weil eben der Bauch jetzt gerade was anderes will als die Ferse und der kleine Finger ja eigentlich aber ganz andere Vorstellungen hatte, wie das hier laufen sollte. Kirche ist ein Organismus, der durch Jesus zusammengefügt ist. Da gibt es noch einen anderen Vers im Römerbrief, im 12. Kapitel, der das auch wunderschön ausdrückt. Wir sind alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Jesus Christus ein Leib. Und das beantwortet auch die Frage, ob oder wann man denn ein Teil dieses Körpers ist. Bin ich ein Teil davon? Bist du ein Teil davon? Wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, und das bedeutet, dass du ihm glaubst, dass er Gottes Sohn ist, der uns durch seinen Tod von unserer Schuld befreit und von allem Bösen und uns wieder in Verbindung bringt mit Gott, dem Vater, dann bist du ein Teil davon, weil du dann durch Jesus hinzugefügt worden bist. Und der Vers 13 in unserem Text sagt es auch. Wir bekommen durch Jesus Christus Gottes Geist und dadurch werden wir zu einer Einheit, einem Organismus. Das fügt uns als Einzelne der Gemeinschaft hinzu. Und das gemeinsame Ziel, ich habe gesagt, ein Körper sollte im Idealfall ein Ziel gleichzeitig haben und das gemeinsam. Und das gemeinsame Ziel in Kirche von mittendrin ist, Jesus ähnlicher zu werden und die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. In seinem Reich, in dem alle Sehnsucht nach heilender, guter, echter Gemeinschaft gestillt wird und trotzdem jeder Einzelne gesehen wird und geschätzt wird. Und das Ziel ist, so viele Menschen wie möglich dahin mitzunehmen, die diesen Plan und diesen Gott noch nicht kennen. Wenn du gerade also hier sitzt und noch nicht Teil dieses Organismus bist und dich fragst, na toll, wollen die mich hier doch bekehren? Nein, wollen sie nicht, weil das können sie gar nicht. Aber wünschen wir uns mehr als alles andere, dass du Teil dieses Organismus wirst? Ja, weil es nichts Besseres gibt. Und wenn du gerade hier sitzt und schon Teil bist dieses Organismus, für diese Ziele lohnt es sich, eigene Interessen mal zurückzustellen und als Hand dem Kopf zu folgen, wenn er sagt, greif jetzt zu. Oder als linker Fuß dem rechten kein Bein zu stellen, wenn der Körper gerade gehen will. Das Ich, das Einzelne, darf aufhören, sich im Machtkampf zu befinden gegenüber dem ganzen Großen oder Angst zu haben, dass seine Rechte gut vertreten sind. Im Vertrauen darauf, dass der Kopf, der nämlich Jesus selber ist, dass der gute Anweisungen gibt und den Körper in eine gute Richtung lenkt. Die zweite Spannung zwischen Vielfalt und Einheit, beziehungsweise Verschiedenheit und Verbundenheit. Verschiedenheit ist unglaublich faszinierend. Sie bedeutet Ergänzung und gemeinsame Stärke. In Vers 17 drückt das ja aus, wenn da steht, wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Oder wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Also Paulus führt so ein bisschen ad absurdum, was passieren würde, wenn alle gleich wären. Es macht keinen Sinn, es sieht gruselig aus und es funktioniert auch nicht. Sondern der Zauber besteht ja eben darin, dass verschiedenste Teile mit unterschiedlichsten Möglichkeiten zusammen etwas ganz Neues, Besseres, Lebendiges bilden können. Verschiedenheit kann aber auch wehtun. Übertragen auf eine menschliche Gemeinschaft bedeutet viele einzelne Menschen ja auch viele Einzelinteressen, Geschichten, bestimmtes Verständnis von Dingen, bestimmte Erwartungen, Vorstellungen und Wünsche, die wir an diesen Organismus Kirche stellen. Wisst ihr, wie man das in der Soziologie und der Pädagogik nennt, wenn unterschiedliche Einzelinteressen und Wünsche aufeinandertreffen, die erstmal nicht vereinbart scheinen? Das nennt man Konflikt. Und es ist das Selbstverständlichste, dass in einer Gruppe von völlig unterschiedlichen Leuten Meinungsverschiedenheiten und Differenzen auftauchen. Wenn du ein Hobby hast und da in einem Verein bist, dann gibt es immerhin dieses gleiche Hobby. Oder wenn man was studiert, dann trifft man oft irgendwie Gleichgesinnte. Man sagt so, was ich, alle Sozialarbeiter sehen irgendwie gleich aus. Oder alle, die Psychologie studieren, laufen nur in Schwarz rum. Oder da gibt es ja die verschiedensten Klischees. Aber dieser Organismus, Kirche, ist so unfassbar bunt zusammengewürfelt. Es hat neulich jemand gesagt, der zum ersten Mal da war, ist schon faszinierend irgendwie in Kirche, weil man kommt mit Leuten zusammen, die man sonst nicht treffen würde. Also meine Freunde, die in der Kirche sind, haben Bekannte aus viel unterschiedlicheren Feldern, als ich jemals hätte, weil dahin komme ich gar nicht. Weil es gibt keine Gemeinschaft sonst, die so bunt zusammenkommt. Und deswegen ist es auch selbstverständlich, wenn es mal Konflikte gibt. Dass ein Auge mal zu einer Hand sagt oder über einer Hand hinter ihrem Rücken, haha. Ehrlich gesagt, man sollte nicht so viele Bilder in eins mischen. In welchem Bild auch immer kann es sein, dass ein Auge über einer Hand sagt, ehrlich gesagt kann ich dich eigentlich nicht leiden. Oder der Kopf zu den Füßen, also eure Meinung ist hier völlig fehl am Platz. Und das ist schmerzhaft oder anstrengend, wenn man dieses Gefühl bekommt. Wenn man sich durch seine Verschiedenheit nicht versteht, weil man so unterschiedliche Perspektiven auf die Dinge hat. Oder wenn man einfach so unterschiedlich geprägt ist, dass man ganz anders empfindet und kommuniziert. Oder wenn man den Wert des einen geringer schätzt als den eines anderen. Oder wenn man den eigenen Wert geringer schätzt als den von anderen. Wie kann das gut gehen? Auch die Antwort haben wir schon im Text. Es ist Gottes Geist und ich habe mir vorgestellt, dass Gottes Geist wie die DNA funktioniert eigentlich. Dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden, dass wir die gleiche Erbinformation in jeder Zelle unseres Körpers haben. Die macht den Körper unverwechselbar und zusammengehörig. So unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Herkunft, durch Hintergrund, Prägung, Ausbildung, Beruf, Milieu. Das alles ist zweitrangig. Wir sind durch Jesus eins Und je mehr wir uns von Gottes Geist prägen lassen, durch die Bibel, durch Beten, durch Singen, durch Gemeinschaft, je mehr wir uns quasi von dieser DNA prägen lassen, desto mehr wird unsere Einheit wachsen. Und desto stärker werden wir unsere Unterschiedlichkeit schätzen können, weil unser Blick von Gottes Liebe geprägt ist, anstatt von Neid oder Konkurrenzdenken oder genervt sein, weil der andere so anstrengend ist. In einem Kurs in meiner Ausbildung hatte ich einen Mitstudierenden, der oft, wenn wir Ergebnisse von Klausuren bekommen haben, nicht einverstanden war mit dem Ergebnis und nochmal zum Dozenten hingegangen ist und gekämpft hat darum, dass die Note verändert wird. Und der war dabei total überzeugt von sich und hartnäckig. Und es hat mich mega auf die Palme gebracht, weil ich eh fand, dass er sich etwas zu oft zu sicher war mit seinen Ansichten und seiner Art. Und andererseits habe ich irgendwann angefangen zu sehen, dass ich von ihm lernen kann. Dass ich ihn so stark so wahrnehme, hängt damit zusammen, dass ich sehr stark eher zur anderen Seite tendiere. Eher dahin, immer noch mal zu hinterfragen, ob ich nicht meine Meinung eher ändern sollte. Indem Gott uns unterschiedlich gemacht hat, ergänzt und lehrt er uns. Und weil ich mit Gott verbunden bin, kann ich ihn zum Glück immer wieder um Geduld und Demut und Verständnis bitten. Manche von uns, die wir hier sitzen, kommen aus Potsdam. Andere kommen aus Süddeutschland, Hessen, sonst wo, aus Deutschland oder der Welt. Und das hat uns unterschiedlich geprägt. Manche von uns mögen es eher sachlich und klar. Andere eher emotional und flexibel. Manche von uns haben Gaben und Talente, die gut sichtbar sind. Andere haben eher solche, die man nicht so schnell erkennt oder die nicht so häufig von hier vorne passieren. Manche sind eher ein Auge, vielleicht andere eher ein Fuß. Ist eins von beiden besser oder wichtiger? Nein. Das ist Unterschiedlichkeit, die Gott uns gegeben hat. Jede unterschiedliche Eigenschaft oder Gabe, die wir haben, die Gott uns gegeben hat, zeigt einen Teil von Gottes Charakter. Ich will kurz was zu den Versen 22 bis 24 sagen. Was sind diese unansehnlichen Teile? Wir haben auch im Team darüber geredet, kurz überlegt. Und wir glauben, dass es hier nicht um weniger gute oder per se hässliche Teile geht und sich jetzt nicht jeder fragen oder ärgern muss, wer jetzt hier so ein unansehnliches Teil ist. Und was wir mit denen machen, die sollten eher im Hintergrund bleiben oder so. Das ist ja schöne christliche Heuchelei. Gott liebt alle, aber einige sind dann doch weniger gut. Nein, darum geht es nicht, sondern wir glauben, es geht um Bereiche unseres Körpers, die wir aus einem gesunden Gefühl von Privatsphäre oder Intimsphäre schützen und nicht jedem zeigen. Deswegen laufen wir nicht nackt herum. Das heißt ja nicht, dass diese Bereiche, die wir da bedecken, schlechter sind als die anderen, die wir offen tragen. Und das Gefühl dafür variiert ja auch total, je nach Kultur. Es geht also weniger um makelhaft als um schutzbedürftig. Ich habe nachgedacht, ob mir dazu ein Beispiel einfällt, und das ist es. Und ich hoffe, es ist okay. ein Bereich von mittendrin nennt sich unter vier Augen. Das ist unser Beratungs- und Seelsorgebereich. Für persönliche Glaubens- und Lebensfragen, für Herausforderungen oder Krisen. Oder einfach für ein Ohr in einem vertrauenswürdigen Rahmen für wichtige Themen. Und dieser Bereich ist ein Herzstück von mittendrin. Aber wo sieht man ihn? Nata, die den Bereich führt und die meisten Gespräche führt, die steht damit nicht auf der Bühne. Die Gespräche finden meistens so statt, dass nicht mal wir im Büro mitbekommen, wer da jetzt gerade war. Und sie teilt die Themen ihrer Gesprächspartner auch nicht in ihrem WhatsApp-Status oder erzählt die rum. Ihre Arbeit ist entscheidend, heilsam und klärend, aber quasi verborgen oder verdeckt. Aus Schutzgründen für diese Art der Arbeit. Aus Schutzgründen von uns, die wir unter vier Augen schon in Anspruch genommen haben oder noch in Anspruch nehmen. Das also zu diesem Thema. Ich glaube, es ist eine Stärke unserer aktuellen Kultur, Verschiedenartigkeit an sich zu schätzen und als wertvoll zu betrachten. Aber was dabei manchmal schwierig ist, ist ja das Zusammenkommen. Früher hat man mehr Wert auf Anpassung gelegt und es war zumindest oberflächlich leichter, zusammen zu leben, aber es hat auch viel unterdrückt. Beides hat also was Gutes und was Schädliches. Und Gott hat uns in dieser Unterschiedlichkeit geschaffen. Er ist ein Fan unserer Verschiedenartigkeit. Er ist quasi schuld an ihr. Und wenn wir uns von Jesus mit Gott verbinden lassen, dann bekommen wir seinen Geist, sagt Vers 13, und dadurch sind wir auch miteinander verbunden. Und es gibt dann nichts, was unsere Identität tiefer definiert, als das, wenn wir seinen Geist haben und zu Gott gehören, gemeinsam, jeder von uns. Der Kampf um das und das Ringen um Einheit und Verbundenheit wird auf dieser Welt nicht aufhören. Unter anderem deshalb gab und gibt es auch Streit und Trennungen in Kirchen. Aber wir haben als Kirche auch einen Herrn und Möglichkeiten, die wir ohne nicht hätten. Wir haben das größte gemeinsame Ziel. Wir haben Gottes Kraft, wir haben Gottes Geist in uns. Wir leben selbst aus Vergebung und Gnade und deswegen können wir das auch miteinander leben. Und das müssen wir auch, unbedingt. Wenn wir merken, dass es weh tut, dann sind wir eigentlich auf einem guten Weg, weil es kann nur wehtun, wenn man sich nahe kommt. Und wenn dich manches in der Mittendrin-Gemeinschaft schon mal gepiekt hat oder verletzt hat oder es gerade tut, dann wünsche ich mir so sehr, dass dein Umgang damit nicht Rückzug ist oder Kampf, sondern Kraft, Gnade und Vergebung von Gott in Anspruch zu nehmen, ins Gespräch zu gehen, wenn nötig auch Hilfe dazu zu holen. Wenn wir das mit Gottes Kraft und mit der Vergebung, die wir erfahren haben, nicht schaffen und das nach außen ausstrahlen, wer soll es dann schaffen? Ich komme zur letzten Spannung, dienen und bedient werden. Paulus hat ein Bild von etwas gewählt in diesem Text, was sehr aktiv ist selber. Im Gegensatz zu einem Bauwerk oder zu einem Ölbaum oder einem Weinstock bewegt sich ein Körper aktiv und er handelt und beeinflusst und verändert Dinge. Und das hängt damit zusammen, was Paulus mit diesem Bild auch sagen möchte. Nämlich es geht um Gaben und Aufgaben, die Christen in der Gemeinschaft einer Kirche haben und die sie damit als ganze Gemeinschaft zur Verfügung haben. Das merkt man besonders, wenn man den Zusammenhang des Textes liest. Sowohl vorher als auch hinterher geht es explizit um konkrete Gaben und Fähigkeiten, die Gott schenkt, um diesen Organismus zu beschenken, um ihn aufzubauen, um ihn wachsen zu lassen. Und auch in unserem Text in Vers 18 sagt Paulus ja, Tatsache ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Wenn du Teil dieses Organismus bist, des Organismus Kirche, aktuell des Organismus mittendrin, dann hast du von Gott eine besondere Aufgabe bekommen, innerhalb des Ganzen. Und dafür hast du von Gott besondere Gaben bekommen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge über Gaben, was ich irgendwann gelernt habe. Wenn du eine Gabe hast und sie nicht in eine Aufgabe verwandelst, sprich einsetzt, dann wird sie verkümmern und du verstopfst innerlich. Und es ist einfach sinnvoll und gut und wunderschön, unsere Gaben einzusetzen, besonders zusammen oder füreinander. Darin liegt einfach eine besondere Stärke und Schönheit. Und es wirkt sich sogar psychisch und physisch positiv aus. Dazu habe ich euch mal eine Studie, ein Zitat ins Heft gepackt auf Seite 1. Und aus all diesen Gründen, sagt Paulus in Vers 25, soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Er sagt, ihr seid füreinander verantwortlich. Ihr seid jetzt nicht mehr einfach nur lose Einzelteile. Ihr braucht einander. Ihr sollt aufeinander achten. Jeder hat etwas zu geben. Das, was du mitbringst, ist bedeutsam für die Gemeinschaft. Wir haben das als mittendrin Teilgemeinschaft genannt. Wir sind eine Teilgemeinschaft. Gottes Charakter ist es, zu geben und zu teilen. Und das gehört genauso zu uns. Wir teilen, was wir sind, was wir können und was wir haben. Da steht auch ein Konzept hinter und ein sich entwickelndes System. Aber als allererstes geht es um dieses Verständnis, dass wir ein Organismus sind, wo jedes einzelne Körperteil natürlich eine Funktion hat. Und ich weiß, bei manchen Körperteilen hat man noch nicht rausgefunden, welche Funktion sie wirklich haben. Und vielleicht kennst du deine Begabungen auch noch nicht. Das ist in Ordnung. Und es ist in Ordnung und gut, Stück für Stück das rauszufinden, was deine Gabe und vielleicht auch deine Aufgabe innerhalb dieses Organismus ist. Das wird dir selbst gut tun, das wird uns als Gemeinschaft gut tun und es wird auf deinen Schöpfer zeigen, wie gut er dich gemacht hat. Die Spannung in diesem Thema besteht ja vor allem, oder habe ich stark gesehen, zwischen dem Geben und dem Bekommen, habe ich schon gesagt, dem Helfen und dem Unterstützung bekommen dem Dienen und dem Bedientwerden. Und zum Teil auch in der Angst oder in dem Gefühl, dass du zu viel geben könntest, und sodass es dich überfordert, oder dass dir zu wenig gegeben oder gedient wird, sodass du zu wenig hast. Und es ist ein Fakt, dass hier oft Missverhältnisse bestehen, gar keine Frage. Ob in deinem Berufs- oder Studienkontext, in Familie oder eben auch in Kirche. Manche geben mehr, andere weniger. Manche geben woanders mehr. Bei manchen sieht es so aus, als würden sie wenig geben. Aber für sie ist es schon ein großes Opfer. Und bei manchen sieht es so aus, als würden sie total viel geben. Und es fühlt sich für sie aber gar nicht schwer an. Das ist auch in Ordnung. Wichtig ist mir, es ist nicht sinnvoll, hier zu rechnen. Es ist gut, sich nicht zu verausgaben und nicht auszubrennen. Und wenn es dir als Teil dieser Gemeinschaft so geht oder du kurz davor bist, dann sag bitte Bescheid. Deinem Teamleiter oder deinem Kleingruppenleiter und seht zusammen, was ihr machen könnt. Es ist nicht gut, ständig völlig über sein Maß und seine Kraft zu gehen, das ist völlig klar. Und es ist nicht gut, sich völlig zurückzulehnen und dauerhaft nur dienen zu lassen. Als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir wieder aufgefallen, Jesus selber hat völlig jedes Maß, jedes irdische Maß von Dienen oder Bedientwerden außer Kraft gesetzt eigentlich, wenn wir darüber nachdenken. Er hat einfach gesagt in Matthäus 20, denn auch der Menschensohn, und da spricht er von sich selber, sagt quasi, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Hier spricht der König der ganzen Welt, hier spricht der Schöpfer der Erde, da spricht der, dem wir unser Leben verdanken. Wer könnte mehr Anspruch darauf haben, dass man ihm dient? Dass man ihn verehrt und publik macht, dass man seine Anliegen zu den eigenen macht und sie mitverfolgt? Wenn selbst er nicht auf diesem Recht besteht, sondern er uns dient, bis dass es ihn wortwörtlich umgebracht hat, wer bin ich, dass ich auf meinem Recht beharren sollte? Wie könnten wir ihm verweigern, ihm und anderen von Herzen zu dienen, wenn er uns durch seinen Dienst an uns gerettet hat? Ihr habt im Programmheft einen Ausschnitt aus einem Buch, den ich gleichzeitig stark und wunderschön darin finde, über Dienen, einander ehren und lieben, was auszusagen. Und ich lese mal Teile davon vor. Das ist das längste Zitat aus dem Buch Warum Gott. In einem Bild ausgedrückt könnte man sagen, dass eine ich-bezogene Person starr und statisch ist. Wenn wir unser Ich über alles setzen, erwarten wir, dass sich alles um uns dreht, wie die Planeten um die Sonne. Wir gehen dann nur so lange auf andere Menschen zu, wie dies unserem Wohlbefinden und dem Erreichen unserer persönlichen Ziele dienlich ist. Das innere Leben des dreieinigen Gottes ist völlig anders. Das Prinzip des Lebens der Trinität, das ist der Fachbegriff dafür, ist nicht Ich-Bezogenheit, sondern gegenseitige, sich selbst hingebende Liebe. Wenn wir uns über jemand anders freuen und ihm dienen, begeben wir uns bildlich gesprochen auf eine dynamische Umlaufbahn um ihn herum. Wir kreisen um seine Interessen und seine Wünsche und es entsteht eine Art Tanz. Und dieser Tanz intensiviert sich noch, wenn es nicht um zwei, sondern um drei Personen geht, von denen jede um die beiden anderen kreist. Und es geht noch weiter und er sagt, dass die realste Form, die tiefste Realität eigentlich eine Gemeinschaft von Personen ist, die einander erkennen und einander lieben und sich umeinander drehen. Und er sagt zum Schluss, sie werden nie sie selber werden, wenn sie starr an ihrem Platz verharren und erwarten, dass sich alles um ihre Bedürfnisse und ihre Interessen dreht. Gott bekommt seine unendliche Freude nicht dadurch, dass er sich um sich selbst dreht, sondern durch sich selbst gebende, von sich selbst wegsehende Liebe. Und die einzige Möglichkeit, wie wir, die wir nach Gottes Bild geschaffen sind, die gleiche Freude bekommen können, besteht darin, dass wir unser ganzes Leben für ihn leben und nicht für uns selber. All diese Spannungen in einer Kirche, inmitten drin als Organismus, sind spürbar und zum Teil schmerzhaft. Die Spannung zwischen jedem Einzelnen von uns und der Gemeinschaft, der Spannung zwischen unserer Verschiedenheit und unserer Verbundenheit und die Spannung zwischen Dienen und uns dienen lassen, was ja auch nicht immer leicht ist. Unsere Gesellschaft überbetont jeweils immer die eine oder andere Seite auf ungesunde Weise, aber so ist ein gesunder Körper nicht möglich. Und Jesus ist der Einzige, der in seiner Person und in dem, was er getan hat, Ausgewogenheit in all diesen Spannungen schafft und dadurch möglich macht, dass ein gesunder, starker und göttlich faszinierender Organismus leben kann. Das wird hier auf der Erde immer unvollkommen sein. In der Predigt nächste Woche bekommen wir einen kleinen Ausblick, wie es einmal sein wird und wie dieser Organismus in Perfektion funktionieren kann, was Gottes Ziel mit uns ist. Ich bete noch und bitte Gott darum, uns als Organismus gesund zu machen. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du das möglich machst, dass du uns mit Gott, dem Vater, verbindest und dass du uns miteinander verbindest. Und das ist so faszinierend und gleichzeitig so herausfordernd. Bitte führ uns mehr hin zu dieser Einheit. Bitte hilf uns zu verstehen, wie das geht. Bitte mach uns durch deinen Geist immer mehr eins. Bitte hilf uns zu dienen und uns dienen zu lassen und ein immer ausgewogenerer Organismus zu werden, weil wir von dir geprägt sind und weil du selbst darin ausgewogen bist. Danke, dass du an uns arbeitest, dass wir das nicht alleine schaffen müssen, weil das auch gar nicht ginge. Vielen Dank. Amen.